Also, ich erinnere euch nur ganz kurz, worum es ging, aber erst lesen wir diese zwei Verse, die ich heute nochmal mit euch betrachten möchte. Und zwar, also erstmal die zwei Verse. Es werden mit Sicherheit mehr. Also Kapitel 4, Vers 23, wer die Bibeln aufhat, bitte mitfolgen. Aber die Stunde kommt und ist schon da, das sagt Jesus, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir freuen uns so über deine Unterweisung. Herr, und es ist uns bewusst, dass wir oft diesem nicht nachkommen. Ich auf jeden Fall. Herr, und ich bitte dich, dass du auch diese Botschaft dazu nutzt und gebrauchst, dass wir verändert werden. Herr, dass unser Verlangen, unsere Hingabe zu dir hin, dass sie überprüft wird und kontrolliert. Herr, dass wir wachsen, dass wir dir ähnlicher werden. Herr, und wir freuen uns heute, dass du uns wieder etwas zu sagen hast. Amen. Also, wir sahen ja in diesem Gespräch, dass Jesus dieser Frau eine Gabe anbietet. Und diese Gabe ist das lebendige Wasser. Und diese Gabe, wo Jesus dieser Frau die Gabe anbietet, die kommt sozusagen mit einer Verpackung. Also die hat Auswirkungen. Eine Verpackung ist vielleicht zu billig gesagt. Aber diese Gabe des lebendigen Wassers, die kommt mit Autorität. Sie kommt in das Leben hinein und sie verändert. Und das allererste, was diese Gabe macht, also dieses lebendige Wasser macht, es reinigt. Das haben wir gesehen. So genauso wie Wasser reinigt, so reinigt diese Gabe. Und sie reinigt in dem Sinn, dass die Sünde konfrontiert bei der Frau. Und nicht nur, dass sie Sünde konfrontiert, sondern es kommt auch zum Sündenbekenntnis. Und dann das Zweite, was diese Gabe des lebendigen Wassers bewirkt, ist Anbetung. Wenn Menschen das lebendige Wasser empfangen, wenn Menschen die Gabe Gottes empfangen, dann kommt es zur Anbetung. Und hier sehen wir, dass Jesus etwas wiedergibt über die Anbetung. Ich lese diesen Vers oder diese Verse nochmal, damit sie besser in unserem Hinterkopf sitzen. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frage, die wir schon letztes Mal gestellt haben und die ich wiederholen möchte, denn ich möchte weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Gibt Jesus hier eine neue Anbetung vor? Offenbart er hier etwas Besonderes, was davor noch nicht gemacht wurde, diese Anbetung im Geist und in der Wahrheit? Ist das jetzt eine neue Stufe der Anbetung, ein neues Level sozusagen, dass man jetzt aufsteigt? Ja? Das ist dieses Nonplusultra, würde man heute sagen, oder vielleicht ist es auch schon veraltet. Also ist es etwas Neues. Und dabei muss man sagen, wenn wir hier feststellen wollen, ob es etwas Neues ist, müssen wir erstmal definieren, was Gott unter Anbetung bis jetzt verstanden hat oder weitergegeben hat, was Gott unter Anbetung erwartet hat. Und somit guckten wir in die Schrift hinein, durch die ganze Schrift hindurch, was sagt Gott über Anbetung? Was erwartet Gott? Und wir sahen, wie bei diesem Puzzlestück, einen Rahmen. Und der äußere Rahmen war durch die ganze Schrift hindurch, wisst ihr noch was? Könnt ihr euch erinnern? Es war etwas, was nach außen als allererstes sichtbar ist. Und zwar dieser äußere Rahmen der Anbetung ist durch die ganze Schrift hindurch das Niederfallen. Das vor Gott buchstäbliche Niederfallen, das sich vor Gott zu beugen. Das sahen wir im Alten Testament, das sahen wir im Neuen Testament dadurch, dass Kranke, das Besessene, dass die Obrigkeit, dass Leute, die nahe zu Jesus stehen, sich niedergebeugt haben, vor ihm niedergefallen sind. Ja, sogar die Feinde, wie die Soldaten, sind vor ihm niedergefallen. Es wird genau das gleiche Wort gebraucht für Anbetung. Also es hat als allererstes diesen Rahmen, diesen äußeren Charakter des Niederfallens. Aber Anbetung ist weit, weit mehr wie dieser äußere Rahmen. Ja, bitte, wenn du jetzt den äußeren Rahmen behalten hast, es bleibt nicht dabei. Anbetung ist mehr. Und das haben wir gesehen, dass wir uns zwei Charaktere angeguckt haben, zwei Vorbilder, zwei Männer Gottes, wie sie angebetet haben. Es war Abraham und es war Jakob. Wir sahen bei Abraham, dass Anbetung beinhaltete Gastfreundschaft, ein offenes Herz, Dienstleistungen, diejenigen, 1. Mose Kapitel 18, dass er die Nöte erfüllt hat, die jetzt gerade da waren. Und wir sahen bei Abraham, dass er das Opfern als Anbetung bezeichnet hatte. Dass die Hingabe des Liebsten, des Besten, des Erwartetsten war er bereit zu opfern. Das war Anbetung. Wir sahen bei Jakob die Anbetung, es geschah in Demut, es geschah in Angst. Also eine Gottesfurcht würde ich jetzt hier übertragen und eine Auslieferung. Jakob, dadurch, dass er sich vor Esau niedergeworfen hat, dass er Schafkaf, ihr erinnert euch an das hebräische Wort, dass er Schafkaf gemacht hat, ja, hat er sich auch wirklich ihm ausgeliefert. Also, heute geht es weiter. Und zwar betrachten wir, noch etwas, was wir letztes Mal hatten, und zwar wir sahen in der Betrachtung Gottes Herrlichkeit, richtig? Sahen wir das Überwältigtsein von Gottes Gnade. Und heute geht's weiter. Also, wir sehen Anbetung in den Geboten oder in den Anordnungen Gottes. Wenn wir einige Anordnungen Gottes uns vorführen, so werden wir wahre Anbetung finden. Zum Beispiel, wir werden finden in der Anordnung, dass alle Leute, also die männlichen besonders, dreimal im Jahr, könnt ihr nachlesen, dass sie dreimal im Jahr rüberwandern mussten nach Jerusalem. Und zwar 2. Mose 23, Vers 17. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. In diesem Gebot allein, wenn wir jetzt weitergehen, womit es zu tun hat, werden wir wahre Anbetung finden. Und zwar, ein jeder, der hingehen sollte, dieses Gebot erfüllen sollte, mit diesem Gebot kam ein anderes Gebot. Und es lautete, du sollst nicht mit leeren Händen zu Gott kommen. Also du solltest Sachen mitbringen. Also 2. Mose 23 macht es deutlich, Vers 15, dass man nicht mit leeren Händen kommen soll. Und in 5. Mose haben wir ein Beispiel, Vers Kapitel 12, Vers 5, was man mitnehmen sollte, sondern an den Ort, den Jahwe, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird. Dahin sollt ihr eure Brandopfer, eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten, eure Gelübde, Opfer und eure freiwilligen Gaben. Also auf dem Weg dorthin, Gott gebietet, dort zu erscheinen. Und Gott gebietet, dass man nicht mit leeren Händen kommt. Gott gebietet, was man mitnehmen soll. Und das ist das Interessante. Leute, die kommen, werden bezeichnet als diejenigen, die anbeten kommen. Ja? Also wir können es nicht trennen. Die Anbetung, die Leute dort vollziehen, dass es zu tun hat mit Gaben, mit etwas, das man Gott darbringt. Also man kommt nicht mit leeren Händen. Also, wenn es um Anbetung geht, wenn Gott Anbetung definiert, so steht zusammen mit der Anbetung zu geben. Seht ein Beispiel aus dem Alten Testament, 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 3. Es geht um Hanna und Elkanna. Ja, jeder von uns kennt Hanna und Elkanna. Und es steht in einem sehr interessanten Kontext, also Zusammenhang des Textes, wie es uns weitergegeben wird. Dieser Mann, also Elkanna war der Mann, Hanna war die Frau, dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um Jahwe der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Hier wird das zusammen verwendet, weil es zusammengehört. Anbetung, wahre Anbetung ist Opfer darbringen, ist Gaben darzubringen. Und guckt mal die nächste Phrase, also der nächste Satz, die Aussage, die da steht unter diesem Vers. Wir würden es niemals dort hineintun. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester Jahwes. Ist das nicht komisch? Diese zwei Männer standen für ein Zeichen, für ein Symbol, für ein Siegel der Gottlosigkeit. Das waren Männer, die sich um Gott nicht geschert haben, die das Gebot Gottes verachtet haben. Warum wird das hier hinzugefügt? Gott gebietet ganz klar, wenn ihr hingeht, sollt ihr nicht mit leeren Händen hingehen. Ihr sollt Gaben da bringen, ihr sollt euren Zehnten dahin bringen. Ja, er spricht von finanziellen Sachen, die dorthin gelangen sollen. Und erwähnt nebenbei, wisst ihr was? Dort waren ruchlose Leute. Es macht uns deutlich, es gibt keine Umstände, auch wenn eine Mission oder Menschen Sachen veruntreut haben, wenn Menschen nicht korrekt gehandelt haben, es rechtfertigt nicht die wahre Anbetung, dass Menschen unterstützt werden müssen. Ja, dass Mission oder sonst oder Menschen in Not unterstützt werden müssen. Leute, es ist egal, dass was andere falsch machen, rechtfertigt mich nicht, falsch zu handeln. Ja, wir haben eine Aufforderung. Wenn es um Anbetung geht, so geht es darum, dass man in egal welchen Umständen Hilfeleistung gibt. Ein anderes Beispiel gebe ich euch aus dem Neuen Testament. Und es ist der Apostel Paulus. Es steht in dem sehr ähnlichen Zusammenhang. Und zwar muss Apostel Paulus sich rechtfertigen vor Felix. In der Apostelgeschichte 24 steht er und muss sich rechtfertigen vor der Menge. Und da sagt er Folgendes, Kapitel 24, Vers 11, weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als 12 Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Genauso wie Elkanna nach Jerusalem, ne, nicht nach Jerusalem, damals nach Silo, da stand die Stimmzelte, aber Gottes Präsenz war dort und Paulus geht nach Jerusalem, um anzubeten. Und im gleichen Kontext sagt er, ich ging anzubeten und was habe ich gemacht? Vers 17, ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Ja, es war Gottlosigkeit sonst im Volk gewesen. Die Obersten, die Priester, die Schriftgelehrten, die wandelten nicht nach dem Gesetz, nach den Absichten Gottes. Und trotzdem kommt Paulus dorthin nach Jerusalem, um Almosen darzubringen, wie es hier heißt, um Almosen für mein Volk und Opfer darzubringen. Mit Sicherheit ging der größte Teil der Almosen in die Gemeinde. Mit Sicherheit. Aber so wie es hier weitergegeben wird, gibt Paulus das einfach pauschal weiter und sagt, ich kam anzubeten und ich kam Almosen für mein Volk zu geben. Also, wahre Anbetung, sehen wir, steht im Zusammenhang mit Geben. Eigentlich habe ich noch etwas übersprungen, was ich davor vor diesen Punkt anführen wollte. Und zwar, wahre Anbetung hat mit Bußfertigkeit zu tun. Und zwar mit dem Gebot, dass man dieses Gebot erfüllt, Buße zu tun. Ja, das ist Anbetung, wenn Menschen Buße tun. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 sagt Paulus, jetzt aber gebietet er, jetzt gebietet Gott allen Menschen, überall Buße zu tun. Und in diesem Gebot sehen wir wahre Anbetung. Ich gebe euch wieder ein Beispiel aus Nehemia. Der Zusammenhang des Textes ist das Volk, das weggeführt wurde, weil sie gesündigt haben, in die babylonische Gefangenschaft. Jetzt sind sie zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft. Gott hat ihnen Gutes getan und sie sind wieder im Lande. Und sie erfreuen sich des Segens Gottes. Sie sind aber auch in einer Bedrängnis. Von außen, von innen. Sie erkennen von innen ihre Sündhaftigkeit. Und guckt, in welchem Zusammenhang hier Anbetung wiedergegeben wird. Genau das, Bußfertigkeit. Dass man um die Vergebung der Sünden ringt. Nehemia Kapitel 9, Vers 2. Und alle, die israelitische Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Das war hier in diesem das Hauptproblem, das war ihre Hauptsünde. Sie kamen zurück aus Babylon und haben sich angefangen, wieder zu vermischen mit den Heidenvölkern, mit den Leuten, die Gott nicht verehrt haben. Sie haben sich vermischt mit den Leuten, die Gott verehrt haben und auch andere Götter, ja, die so halbherzig Gott gedient haben, wie die Samariter. Und hier heißt es, dass die sich jetzt von diesen Leuten trennen. Ich lese weiter. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrer Stelle. Und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor. Ein Viertel des Tages. Ein Viertel des Tages. Wer weiß von euch, wie lang das war? Ein Viertel des Tages. Ein bisschen Mathe wird nicht schaden in den Ferien. Ein Viertel des Tages. Wie viel? Sie lasen vor im Gesetz ein Viertel des Tages. Also ihre Versammlungen waren länger. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würden Leute nicht nur aus den Fenstern kippen. Sehr gut. Also der Tag war in Israel gezählt mit 12 Stunden. 12 Stunden war Nacht, 12 Stunden war Tag. Ein Viertel des Tages wäre 12 durch 4. 3 Stunden, also 3 Stunden. Haben Sie das Wort zugehört? 3 Stunden ging die eine Hälfte der Versammlung. Okay? Also, ein Viertel des Tages haben Sie zugehört. Weiter. Und ein anderen Viertel des Tages bekannten Sie Ihre Verfehlungen und warfen sich nieder vor Jahwe, Ihrem Gott. Sie bekannten Ihre Verfehlungen und Schafkauf. Anbetung, das hebräische Wort für Anbetung. Sie warfen sich nieder vor Gott und bekannten ihre Sünden. Wisst ihr, dass das genau das aufzeigt, was wir hier im Johannesevangelium in unserem Text haben? Die Gabe des lebendigen Wassers kommt zu der Frau und sie bekennt ihre Sünden. Sie steht zu ihren Sünden, sie spricht sich schuldig. Sie anerkennt, dass Jesus ein Prophet ist und dass er genau die Wahrheit gesagt hat, dass sie ein gottloses Leben geführt hat. Anbetung hat mit Sünden Bekenntnis zu tun. Und noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und hier kommen wir zum 1. Korinther Kapitel 14. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 25 gibt uns genau das gleiche Bild wieder. Anbetung und Sündenbekenntnis stehen zusammen. Vers 25. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Ich muss hier etwas mehr sagen zu diesem Vers. Es war viel Durcheinander in der Gemeinde in Korinth. Leute kamen und haben in der Versammlung angefangen, in Zungen zu reden. Das heißt einfach irgendwas. und kein Mensch hat es verstanden. Es war Unordnung in der Gemeinde. Und Paulus geht darauf ein und sagt, hört zu, wenn ihr das so macht, ja, und es keiner versteht, wie soll dann der Gottlose, wie sollen Sünder zu Buße kommen? Wenn aber das Wort Gottes klar weitergegeben wird, wenn das Evangelium weitergegeben wird, wenn Menschen konfrontiert werden von einem jeden von euch, und das ist der Zusammenhang, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden, ja? Wenn Leute das lebendige Wasser, sozusagen das Evangelium ausschütten, die Gabe Gottes ausschütten auf andere, dann wird das Verborgene des Herzens offenbar, so wie es bei der Samariterin offenbar wurde. Also so wird das Verborgene des Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig ist, in euch ist. Ja? Dieser Mann würde anbeten, seine Sünden bekennen. Also wenn das Evangelium kommt, wenn man im Gehorsam lebt, in dem Gebot Gottes, ja, dass man Buße tun soll, hier ist Anbetung. Und das Interessante ist, das ist der Beginn der Anbetung. Die Anbetung beginnt erstmal hier und nirgends anders. Deswegen wollte ich eigentlich diesen Punkt doch als erstes bringen, habe den aber unterlassen. Also Bußfertigkeit, Sünden, Bekenntnis, zu Sünde zu stehen, ist wahre Anbetung. Damit beginnt Anbetung, dass ein Mensch niederfällt und seine Schuld bekennt. Das nächste, wo wir Anbetung sehen und was uns etwas über Anbetung offenbart, ist in dem Gebot, sich vor keinen anderen Götzen niederzuwerfen. Oder man könnte auch sagen, in dem Verbot, also hier von einer negativen Seite, sehen wir und lernen wir etwas über Anbetung. Da, wo Gott ein Gebot gibt, keine anderen Götter anzubeten. Zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ist das hebräische Wort für Anbetung. Du sollst nicht Schafkaf, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen, du sollst sie nicht anbeten und ihnen dienen. Anbetung steht zusammen mit Dienst. Und wenn wir uns, jetzt müssen wir etwas kreativ werden in unserem Denken, denn in einem gewissen Sinn praktizieren wir das nicht mehr und so würde es uns schwerfallen, vielleicht das nachzuvollziehen. Aber wenn wir überlegen, was geschieht, wenn eine Person etwas aufstellt, einen Götzen aufstellt, ob es jetzt Maria oder Josef oder sonst jemand von den Heiligen ist, ob es Baal oder Aschera ist, also auch der Volleyball oder Fußball oder auch was für ein Baal. Also wenn man irgendwas aufstellt, wie Gott es hier sagt, du sollst nichts anbeten und du sollst ihm nicht dienen. Was hat man wirklich gemacht vor diesem, was weiß ich, was es auch war? Also von mir schwirrt jetzt als allererstes jetzt Maria zum Beispiel, die Anbetung, die Verehrung der Maria. Aber wenn wir zurückgehen zu den Götzen, was wurde da wirklich gemacht? Was haben Menschen gemacht, wenn sie einen Götzen aufgestellt haben? Gott beschreibt das wie folge. Er sagt, wisst ihr was, ihr überlegt eigentlich nicht. Er spricht zum Volk Israel durch die Propheten und sagt, ihr geht in den Wald, ihr holt ein Stück Holz, ja, ihr haut ein kleines Stück Holz heraus, also haut es heraus, das andere nimmt ihr und schmeißt das ins Feuer und wärmt euch und sagt, ah, mir ist warm. Und das andere Stück, das nimmt ihr, bearbeitet ihr, stellt hin und wirft euch vor diesem Stück nieder. Das andere habt ihr verbrannt. Also, was macht ihr? Also diese Person, die das gemacht hat, hat erstmal mit diesem Stück Holz gezeigt, das ist sehr besonders. Ja? Also das andere, das kann ins Feuer gehen, das taugt nichts, damit koche ich Suppe oder wärme ich oder sonst was. Aber das Stück, das ist von allem anderen besonders. Und ich werde ihm dienen. Warum? Weil ich etwas von ihm erwarte. Ich befürchte, dass zum Beispiel, wenn ich dem nicht diene, wenn ich mich nicht vor ihm niederwerfe, wenn ich nicht Schafkaff mache, dann gelingt meine Ernte nicht. Oder dann werden die Kinder krank. Oder dies oder das oder jenes. Ein Götzendienst oder ein Dienst an einem Gott ist immer steht in dem, dass man ihn besonders hinstellt von allem anderen und dass man Erwartungen hat an diesen Gott. Also Anbetung hat damit zu tun, dass man Erwartungen hat, dass man besonders hinstellt und auch besonders behandelt. Und wisst ihr, in diesem Verbot, die Götzen anzubeten, sehen wir wahre Anbetung Gott gegenüber. Dass die Anbetung für Gott in der Tat besonders hingestellt werden sollte. Dass man, so wie man Gott anbetet, man nichts anderes anbeten sollte. So wie man vor Gott niederfällt, vor niemanden anders niederfallen sollte. Und wir haben viele Bilder, wenn es darum geht, um diesen Gottesdienst, wo Gott im Alten Testament die Opferungen, den Dienst der Priester beschreibt, genau dieses Bild weitergibt, diese Besonderheit, dass man nicht vertauschen sollte mit irgendwas anderes. Ich gebe euch mal Beispiele. Seht, der Parfüm, zum Beispiel, der gemacht werden sollte. Ja? Also es gab ein Rezept für Parfüm, für wohlriechenden Parfüm, also für wahrscheinlich den besten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 30, macht Gott es deutlich, diesen Parfüm sollte niemand anders irgendwo nachmachen noch gebrauchen. Das war tödlich. Gott hat gesagt, darauf liegt eine Todesstrafe. Wer das nachmacht, was nur im Tempel für den Dienst hier bei Gott, für die Anbetung Gottes gebraucht werden sollte, dann sehen wir, dass Gott es deutlich macht, wenn jemand von dem Fett isst, das geopfert von den Tieren, das geopfert werden sollte, darauf lag Todesstrafe. Wenn jemand das Brandopfer an einem anderen Platz opfert, dafür war Todesstrafe. Wenn jemand das Opfer woanders genießt, oder auch wenn du dein eigenes Opfer ausdenkst, wenn du eigene Brandopfer darbringst, wie zum Beispiel die Söhne Mose, Nadab und Abihu, die etwas Eigenes hineinbringen wollten. Warum haben wir diese Auflistung oder diese viele Punkte, die Gott uns gibt? Aus dem Grund, um zu zeigen, Gottes Anbetung ist besonders. Du kannst sie nicht vermischen mit irgendwas oder mit irgendeiner anderen Anbetung. Also Gott muss besonders angebetet werden. Seht in Matthäus Kapitel 2, hier haben wir wieder ein Beispiel der besonderen Anbetung. Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Also es geht um die Weisen, die aus dem Osten kommen, aus dem Morgenland. Da fielen sie nieder und beteten es an. Wisst ihr, dass hier im Neuen Testament haben wir viele Stellen, die über Anbetung reden, wo Proskuneo verwendet wird, also dass Leute sich niederfallen, nicht unbedingt in dieser ganzen Ehrfurcht Gott gegenüber. Aber in dieser Stelle, um es deutlich zu machen, diese besondere Anbetung, wird nochmal ein griechisches Wort hinzugefügt zum Text, dass die Weisen, sie fielen nieder, was sonst mit Anbetung beschrieben wird, aber hier wird Pipto gesagt, also sie fielen nieder und dann beteten sie an. Also sozusagen ein doppeltes Niederfallen, um es zu zeigen, Leute, diese Weisen, sie haben die Mühe nicht geschont, sie haben die Arbeit nicht geschont, sie haben ihre Zeit nicht geschont, sie haben auch ihre Gaben nicht geschont. Sie sind gekommen und sie sind vor ihm niedergefallen und sie haben ihn angebetet in der gottgewollten Weise in der vollen Anerkennung, dass er wirklich der König ist, der Herr, eine höhere Majestät wie sonst alle Leute. Wisst ihr, dass das die Hirten nicht gemacht haben? Wisst ihr, dass die ganzen Leute, die Israeliten um Jesus herum, von niemandem von ihnen wird gesagt, diese Art von Anbetung, dass sie niedergefallen sind und ihn so angebetet haben wie die Weisen. Und das ist besonders für Gott. Diese Art von Anbetung gebührt und steht niemand anders zu. Das ist zum Beispiel das, was der Cornelius, jetzt ist mir fast das Wort entfallen, wie konnte ich nur. Das ist, was Cornelius bei Petrus machen wollte. Er wollte vor Petrus niederfallen und Petrus anbeten. Und Petrus hebt ihn schnell auf und sagt, nee, nicht mich anbeten. Das ist das, was Johannes machen wollte in der Offenbarung, Kapitel 19 und Kapitel 22, wo er vor dem Engel niederfällt und der Engel ihn aufhebt und sagt, nee, bete Gott an. Also es ist eine besondere Anbetung, die Gott allein zukommt. Eine besondere Anerkennung. Ich bitte euch auch noch mit mir zur Offenbarung zu gehen, zu Kapitel 4. Hier finde ich der Höhepunkt der Erklärung dieser wahren Anbetung, wo es deutlich wird, die Anbetung Gottes ist eine Anerkennung Gottes, wie du keinen anderen, weder Mensch noch sonst wie, anerkennst. Kapitel 4 und Kapitel 5, wenn ihr es aufgeschlagen habt, das sind Kapitel, die gekennzeichnet sind, dass uns der Thron gezeigt wird. Also der Thron steht hier im Mittelpunkt. Und in der noch größeren Mitte steht der, der auf dem Thron ist. Dieser ganze Abschnitt geht darum, was um den Thron passiert, was vor dem Thron passiert, was in der Mitte des Thrones ist und der Thronende. Und nur Verse 9, von Vers 9 möchte ich lesen. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen, also die lebendigen Wesen sind hier die Auslöser für etwas, wenn sie etwas machen, dann geschieht etwas. Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Throne sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron. Sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist der Höhepunkt der Anbetung. Wenn die vier lebendigen Wesen Herrlichkeit, Ehre und Dank darbringen, dann geschieht etwas. Dann fallen die 24 Ältesten nieder. Und was machen sie? Sie nehmen ihre Kronen und werfen sie vor Gott nieder. Was ist die Krone? Wofür ist eine Krone ein Zeichen? Eine Krone ist immer ein Zeichen des eines Erhabeneren, ja, der zum Beispiel in einem Kampf gesiegt hat. Er kriegt, früher haben sie diese Lorbeerkronen gekriegt, als Sieger, als König, als der, der höher steht, der etwas, einen höheren Rang hat, der etwas bewältigt hat. Und das nehmen sie runter und legen es ihm zu Füßen und sagen, nein, nicht wir, sondern du. Ja. Du hast uns zu Königen gemacht. Du hast uns geehrt. Ja? Du hast uns wie Sieger behandelt, indem du uns die Krone gegeben hast. Aber das werfen sie nieder vor Gott und sagen, nein, das gebührt dir. Du bist der wahre Sieger. Du bist derjenige, der würdig ist, angebetet zu werden. Also, wahre Anbetung ist, wo Gott in seiner vollen Größe, in seiner Souveränität anerkannt wird und wo man ihm dient, wo man sich auf ihn verlässt, wo man auf ihn vertraut, dass von ihm Hilfe kommt. Ja, genauso, also im Gegenteil von diesem Verbot, Götzen zu dienen, ja, man hat Erwartungen an diesen Gott gehabt und es geht darum, dass man Gott der höchsten Anerkennung würdigt und die Krone vor ihm niederwirft. Das ist wahre Anbetung. Also, wenn ich bis jetzt kurz zusammenfasse, Anbetung ist mehr wie das äußere Niederfallen. Ja, wir sehen es, Anbetung war Gastfreundschaft, die Nöte der anderen zu treffen. Anbetung war Opfer darbringen, das Liebste bereit sein zu geben. Anbetung war in Demut niederzufallen bei Jakob. Anbetung war in Respekt, in Achtung. Anbetung war, dass man überwältigt ist von der Gnade Gottes. Das ist Anbetung. Anbetung war, dass man Sünden bekennt, das ist Anbetung. Wir sehen, dass Anbetung ist, dass man Gott der größten Anerkennung würdigt, dass man den Dienst für Gott höher achtet als alles andere. Ich möchte zum nächsten gehen, was uns auch Anbetung aufzeigt. Anbetung ist, Gott zu segnen. Das ist wahre Anbetung. Wenn Menschen Gott segnen und du denkst, Momente mal, wie können wir Gott segnen? Niemand kann Gott segnen. Hast du vergessen im Hebräerbrief, der Geringere wird vom Höheren gesegnet? Warum ich das so ausdrücke? Weil das ist das hebräische und das griechische Wort, wie es wiedergegeben wird, der Preis. Gott zu preisen ist Gott zu segnen. Und das bedeutet nichts anderes wie, also Eulogeo ist gut reden. Das beinhaltet segnen, gut zu reden. Und das ist, was Anbetung beinhaltet. Auf der einen Seite haben wir Respekt Gott gegenüber, die höchste Anerkennung. Wir sind bereit zu opfern, alles zu opfern. Wir sind bereit vor den Altar zu legen, und zwar alles auf den Altar zu legen. Unser Leben und das Leben, unser Lieben für Gott. Und auf der anderen Seite auch der Lob oder der Segen unseres Mundes darf nicht fehlen. Und das ist Anbetung. Also wahre Anbetung ist, Gott zu segnen. Das sehen wir im Alten Testament bei Eliezer, 1. Mose Kapitel 24. Und das sehen wir auch ganz besonders aus der Geschichte, wo wir schon die Bußfertigkeit mit Anbetung gesehen haben. Da sehen wir auch die Segnung Gottes. Und das möchte ich, da möchte ich auch nochmal hingehen, Nehemia Kapitel 9. In Kapitel 8 heißt es schon, und Esra pries, also und Esra segnete, pries Jahwe, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich, sie beteten an, ja, sie geben Esra Recht, ja, durch das Amen, Amen, den Preis, den Segen Gottes, sie heben ihre Hände zu Gott empor und sie verneigten sich, sie fallen nieder, sie beten an und warfen sich vor Jahwe nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und jetzt Kapitel 9, sehen wir etwas aus diesem Preis, sehen wir etwas aus dieser Anbetung. Und die Leviten sagten, steht auf, preist Jahwe, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt haben wir eine wunderbare Liste, wo wir lernen können, was wirklich Gott zu preisen, Gott zu segnen beinhaltet. Was Anbetung beinhaltet in diesem. Also, und man pries, man segne deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Also sie geben zu, egal was wir hier sagen, dein Name ist noch viel größer. Ja? Wir können es gar nicht in unsere Worte fassen. Aber trotzdem machen sie es. Und jetzt geht's los. Ab Vers 6. Du, Yahweh, bist es. Du allein. Du hast den Himmel gemacht. Die Himmel der Himmel. Und all ihr Heer. Und du machst dies alles lebendig. Und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Vers 7. Du bist es, Yahweh, Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur und Chaldäa geholt hast. Vers 8. Und du hast sein Herz treu vor dir erfunden und hast mit ihm einen Bund geschlossen. Du hast deine Worte aufrechterhalten, denn du bist gerecht. Vers 9. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten gesehen. Vers 10. Und du hast Zeichen und Wunder getan an Pharao. Vers 11. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt. Vers 12. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule. Vers 13. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet. Vers 14. Du hast deinen heiligen Sabbat ihnen gegeben. 15. Du hast ihnen Brot vom Himmel gegeben. Du hast ihnen befohlen, hinzugehen und das Land einzunehmen. 20. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Das ist eine Konzentration auf Gott und auf das, was Gott gemacht hat. Ja? Du bist Yahweh allein. Du und du allein. Du hast gemacht. Du hast Leben gegeben. Du hast erwählt. Du hast treu erfunden. Du hast den Bund gehalten. Du hast das Wort aufrechterhalten. Du hast das Elend in Ägypten gesehen. Und so weiter. Also es ist eine Konzentration auf Gott. Nicht auf uns, nicht auf unsere Wehwehchen und unsere Klagen und auf das, sondern Anbetung ist Gott Segnung. Also wo man wegblickt von allem anderen, was uns umgibt und auf Gott sieht. Das gleiche als Beispiel, wir haben viele, finden wir auch in der Offenbarung wieder, das könnt ihr selber nachlesen, Offenbarung Kapitel 6 und 7, finden wir eine wunderbare Anbetung Gottes, wo Gott wirklich als erhabener König angebetet wird, wo das Vater unser praktiziert wird. Ja, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Anbetung. Und das ist, was in Offenbarung 6 und 7 sehr deutlich wird. Also, wenn wir jetzt Anbetung vor uns bringen, ja, so sehen wir, dass Anbetung beinhaltet Dienst, ja, bei Abraham Bereitschaft, es beinhaltet diese Opferbereitschaft, Hingabe, es beinhaltet Demut, es beinhaltet gewisse Angst. Jakob hatte Angst vor Esau und aus dem Grund betet er an, auch das sollte eine gesunde Furcht, sollte vor Gott sein, also eine Furcht im biblischen Sinne. Überwältigt sein von Gott, von seiner Gnade, Anerkennung, eine besondere Anerkennung. Gaben gehören dazu, dass man bereit ist zu geben. Hier muss ich muss immer wieder an die Geschichte von Herbert Janssen denken, der gesagt hat, dass ein Mann, der getauft werden sollte, ein Neubekehrter, er stand vor dem Wasser und dann kurz bevor er getauft werden sollte, ist er weggerannt. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, aber es ist ein gutes Beispiel dafür. Ist er weggerannt und kam auf einmal wieder. Der getauft hat, hat vielleicht befürchtet, oh ja, es gibt wahrscheinlich keinen Tauffest, der zischt ja ab. Und dann kommt er wieder und wurde getauft und danach war es dem, ich sage mal Pastor, war es interessant, warum bist du nochmal weggelaufen? Ja, ich will jetzt alle Ideen vielleicht nicht nennen, die er haben könnte. Und dann sagt er ganz einfach, ich habe mein Portemonnaie noch geholt. Ich dachte, wenn ich mich taufen lasse, so sollte mein Portemonnaie mitgetauft werden. Der Mann war sehr reich und er hatte ein Problem. Er war wahrscheinlich nicht so freigebig. Und jetzt hat er verstanden, Anbetung, ich will jetzt nicht sagen, was er verstanden hat, aber von diesem Text aus, Anbetung ist die Bereitschaft, vor Gott niederzufallen und alles hinzugeben. Ja, das ist Anbetung, auch das Portemonnaie, auch deine Zeit, auch deine Freizeit, auch deine Hobbys, auch alles, was rundherum ist. Anbetung ist ein Niederwerfen vor Gott, indem man alles darlegt und sozusagen den Fuß Gottes erlaubt, auf unseren Nacken zu legen: Herr, gebiete mein Leben. Anbetung ist, am frühen Morgen aufzustehen und zu sagen: Herr, hier bin ich. Hier sind meine Hände, hier sind meine Füße, hier ist mein Leib. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Ich möchte anbeten. Nichts weniger bedeutet Anbetung. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen, wenn wir zurückgehen zu dieser Stelle, also könnt ihr noch, bitte krabbelt nicht auf die Fensterbänke, sonst, oder vielleicht krabbelt einer drauf, sobald der Erste runterfällt, wissen wir, müssen Pause machen. Also, wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Text und diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben: Bringt Jesus etwas Neues? Also bringt Jesus eine neue Stufe der Anbetung hier hinein? Also das Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ist das etwas, was bis jetzt nicht deutlich gemacht wurde durch die Heilige Schrift? Und meine Antwort ist klar und deutlich: Nein. Es ist exakt das, was Gott gemeint hat. Genauso wie bei der Bergpredigt, er nicht eine höhere Stufe hier aufzeigt, der Nachfolge, und die Seile sozusagen noch enger spannt, die Hürde noch höher stellt, sondern er nur das Gesetz erklärt, die Absichten Gottes erklärt. Und was Jesus hier macht, ist nichts anderes wie die Erklärung, die Offenbarung der wahren Anbetung. Wir werden es gleich sehen. Aber bevor wir jetzt hier nochmal zu diesem Text gehen, möchte ich etwas sagen, weil wir umgeben sind von Leuten, die diesen Text falsch auslegen. Und zwar, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, falsch auslegen und sagen, die Anbetung im Geist und in der Wahrheit bedeutet, also im Geist ist Zungenrede. Ja? Ihr benötigt Zungenrede. Und das wird immer mehr verbreitet. Oder ihr braucht diese Geistesgaben, ihr braucht diese Kraft der Heilungen. Das ist, wovon es hier spricht. Und womöglich, diese lieben Leute kommen dann und bringen auch noch Epheser Kapitel 6, Vers 18 und Judas 1, Vers 20 an. Und ich möchte hier deutlich machen, das, wovon Jesus hier spricht, geht nicht darum. Ja, dass diese Anbetung im Geist hat nichts mit einem irgendwas zu tun, wo Leute irgendwas dahin lallen, was kein Mensch versteht, und auch Sprachwissenschaftlicher sagen, dass das überhaupt gar keine Sprache ist. Also, das Beten im Geist ist nicht Zungenrede, sondern wahre Anbetung. Zeithalber werde ich das überspringen. Wir haben viele Bibelstellen, die geht das nach, oder vielleicht werden wir es ein anderes Mal machen, dass diese Phrase im Geist beschreibt, so dass wir im Neuen Testament sicher sein können, was Gott meint, im Geist anzubeten oder im Geist zu reden. Eine Bibelstelle muss ich unbedingt nennen, oder vielleicht auch ein paar. Es ist einfach zu wichtig, dass wir da drüber springen. Und zwar dieses Reden. Reden im Geist. Dieses gerade im Geist, was von diesen guten Leuten interpretiert wird wie in Zungenreden. Stimmt nicht. Das Reden im Geist, zum Beispiel Matthäus Kapitel 22, Vers 43, haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür. Er spricht zu ihnen. Wieso nennt ihn hier, redet Jesus zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, zu den Obersten? Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Genau diese Aussage. David spricht im Geist. Also David ist hier sozusagen nach ihrer Art und Weise in Zungen am Reden. Aber es ist nicht in Zungen am Reden, sondern er sprach wahrscheinlich Hebräisch. Die Leute haben es verstanden. Und was haben sie verstanden? Hier spricht David im Geist, indem er sprach: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Er spricht Worte Gottes, er spricht Offenbarung Gottes, er spricht das Evangelium. Im Geist zu reden bedeutet, die Wahrheit Gottes zu reden. Das ist das Reden im Geist. Ein anderes Beispiel, 1. Korinther 12, Vers 3, wo es um das Reden im Geist geht, so sagt er, wenn Leute über Jesus reden werden, mit anderen Worten, wenn sie das Evangelium kommunizieren, wenn sie über Jesus reden, werden sie, dann reden sie im Geist und sie werden niemals Schlechtes über Jesus etwas sagen. Das ist unmöglich, wenn Leute, man könnte auch das anders ausdrücken, getrieben vom Heiligen Geist reden. Ja? Also Worte in der Absicht des Geistes Gottes. Wäre eine sehr gute Übersetzung. Oder auch 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienen mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium geredet haben. Also, die haben das Evangelium empfangen. Leute haben das Evangelium geredet. Und das wird bezeichnet, als im Heiligen Geist zu reden, in 1. Petrus 1, Vers 12. Und so haben wir viele andere Stellen. Die anderen sagen, im Heiligen Geist bedeutet einfach in seiner Kraft. Ja? Oder Epheser Kapitel 5, Vers 18. Werdet voll im Geist, ist nichts anderes, ja, dass man getrieben wird vom Geist. Dass der Geist einen so erfüllt, dass er dich bewegt. Ja, dass du die Absichten des Geistes lebst. Und genau das ist es, was wir hier in unserem Text haben. Dass im Geist und in der Wahrheit anzubeten, ist in der Absicht Gottes, in der Absicht des Geistes anzubeten. Denn, wenn du nimmst den Geist und in der Wahrheit, Wahrheit ist hier nicht ein Adjektiv, ja, dass man wahrhaftig anbetet, sondern Wahrheit ist hier personifiziert. Ja. Wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten, ist nichts anderes wie Jesus Christus selber. Es ist wie das geschriebene Wort und wie das lebendige Wort, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und in diesem Zusammenhang, dass er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, deutet er nochmal hin, dass die wahre Anbetung abhängt von der Person. Ja? Und zwar von Jesus Christus selber. Wisst ihr, man kann niederfallen, buchstäblich, also körperlich niederfallen. Man kann niederfallen vor einem Fürsten, wo man ihn respektiert, wo man ihn besonders behandelt. Und wirklich die alle Aspekte erfüllt, auch an Menschen. Aber wenn es getrennt ist, dass ein Mensch in Jesus hineinplatziert wird durch den Heiligen Geist, im Geist und in der Wahrheit, die wahre Anbetung praktiziert, ist das wertlos. Aus diesem Grund, was Jesus dieser Frau sagt, wahre Anbetung, ja, wahre Anbetung geschieht dann, wenn der Mensch Jesus nachfolgt, ja, durch den Geist Gottes in Christus Jesus hineinplatziert ist, in die Wahrheit und in dieser Wahrheit als Kind Gottes anbetet, die Anbetung auslebt. Das ist Anbetung und das ist, wovon Jesus hier spricht und dieser Frau deutlich macht, die wahren Anbeter, es kommt die Zeit und die Stunde, Also er zeigt es auf sich selbst hin. Er ist der Schlüssel der wahren Anbetung. Wir machen Pause für heute. Machen morgen weiter. Ihr habt lang ausgeharrt. Also, wer Gott danken möchte, wer Gott loben möchte, wer anbeten möchte, wir haben die Zeit dazu, wenn jemand Anliegen mitgebracht hat,